Lass uns der 21. Vers aus Offenbarung 22. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Und ich denke, es ist wichtig, dass man nochmals, wenn man jetzt die Offenbarung abschließt, dass man sich nochmals vergegenwärtigt, dass Gott hier einen Schlusspunkt setzt. Und es ist interessant, wenn man die Bibel etwas vom Neuen Testament her untersucht, dann stellt man fest, dass mit diesem Wunsch in der Regel so gut wie jeder Brief endet. Sie endet manchmal, die Gnade sei mit dir, die Gnade sei mit euch, die Gnade sei mit allen. Aber in der Regel, zumindest der Großteil der Briefe endet mit diesem Wunsch. Wenn dieser Wunsch nicht nur der letzte Vers der Bibel ist, sondern auch in der Regel in jedem entscheidenden Brief beim Paulus am Schluss steht, dann haben wir es hier mit etwas ungeheuer Wichtigem zu tun. Man könnte natürlich sagen, das ist so, wie wenn ein Deutscher jemand am Schluss seiner Briefe schreibt mit freundlichen Grüßen. Wir wissen ja, dass es nur ein Floskel ist, letztendlich, und es keinerlei Bedeutung hat. Aber wenn Gott in seinem Werk, in diesem inspirierten Wort Gottes, am Schluss so ausdrücklich auf die Gnade verweisen hat, das ist eine tiefe Bedeutung. Das ist auch der Grund, warum ich mich entschlossen hatte, es doch nochmal wirklich in der Tiefe anzugehen und diese Gnade Gottes nochmals zu untersuchen. Ich denke, wenn man die Offenbarung jetzt durch hat, und wir haben jetzt gesehen, dass das Buch gar nicht so schwer ist, dann fällt einem doch etwas auf, dass hier diese ganzen Zustände, die auf dieser Erde herrschen, auch das, was jetzt in der Endzeit immer schlimmer wird, immer stärker wird, dass eigentlich nichts anderes ist, wie eine ganz normale biblische Prophetie, die sich erfüllt. Das heißt, wir müssen mit dem leben, das ist normal. Aber jetzt sage ich es mal ganz vorsichtig, als Gläubiger kann man mit dem schlecht leben. Man kann als Gläubiger schlecht leben mit den Sünden dieser Welt. Man kann schlecht leben mit diesen vier großen Sünden, eigentlich sind es fünf aus der Offenbarung 9, die der Johannes hier anführt. Und man kann auch schlecht leben mit diesem Druck, der auf die Gläubiger ausgeübt wird, teilweise indirekt. Und je mehr man das begreift, dass es hier um Leben und Tod geht, um die letzte Schlacht, je mehr wird man dann merken, dass man eigentlich überfordert ist und dass man mehr als alles andere Gnade von Gott nötig hat, um hier in diesem Kampf zu überleben. Das ist auch der Grund, warum dieses Buch der Offenbarung mit diesem Wunsch endet. Ich hätte eigentlich gedacht, es endet mit Vers 20. Ja, komm, Herr Jesus. Eine Gemeinde, die ihr brennendes Herz hat, der Herr Jesus erwartet und sagt, komm. Aber dann sagt er zum Schluss, aber die Gnade praktisch sei mit euch. Das heißt, das ist das, was wir benötigen. Wenn man die Bibel ein bisschen untersucht, stellt man fest, dass das Wort Gnade in der Neuen Schlachter 385 Mal vorkommt. Nicht 365 Mal, sondern 385 Mal. Das heißt, die Bibel sagt ja in Römer 5, 20, wo die Sünde übermächtig geworden ist, ist die Gnade überfließend geworden. Das heißt, es ist mehr als für jeden Tag von Gott her Gnade da. Das ist schon mal wichtig. Gnade ist etwas vollständig Normales und Gegenwärtiges im Leben eines Gläubigen. Aber man muss lernen, mit dem umzugehen. Und aus dem Grund möchte ich auch nochmals jetzt heute von unserem Text ausgehen, dass die Gnade, die Gott gibt und die im Leben der Gläubigen da ist, betrachten. Ich möchte ausdrücklich nicht die ganze Breite der Gnade untersuchen. Das können wir nicht. Wir können da nicht untersuchen an einem Abend, was es zum Beispiel mit der Errettung und der Gnade auf sich hat. Sondern ich möchte einfach die Gnade einmal abrisshaft nochmals behandeln, dass uns klar ist, was Gnade bedeutet und vor allem vom Aspekt, was ein Gläubiger bezüglich der Gnade tut, dass das für uns fassbar wird. Wenn man das Wort anguckt, es ist, glaube ich, kein Zufall, dass die ersten zwei Seiten voll sind, nur mit der Erklärung, was das Wort bedeutet und dem Vorkommen im Neuen Testament. Es ist so, dieses Wort Charis, da kommt ja auch das Wort Charisma her, da kommt letztendlich Wörter, die man es verdeutscht hat, her, bedeutet zuerst einmal in erster Bedeutung Anmut. Das heißt, es ist etwas Liebliches. Es ist etwas Schönes. Bevor man überhaupt an den Gedanken geht, dass es umsonst ist, was ja immer bei Gnade betont wird, muss man zuerst einmal betonen, dass die Bibel sagt, es ist etwas Schönes. Etwas Herrliches. Etwas Kostbares. Es ist aber auch ausdrücklich eine Gefälligkeit, Gnade, Gnadegabe, Liebesgabe, Liebesdienst. Das heißt, für jemand, der mir wohlgesonnen ist, der mich liebt, bekomme ich etwas praktisch, das sehr wertvoll und sehr gut ist. Es ist Huld, Gunst, Wohlwollen. Das sieht man schon alles, was drinsteckt. Das heißt, Gott will mir etwas Gutes tun. Er will mir etwas praktisch von seiner Gunst, von seiner Huld, von seinem Wohlwollen geben. Erkenntlichkeit, Dank, Lohn. Das heißt, es sind alles Dinge, die wertvoll und kostbar sind. Wenn man die Worte ein bisschen näher so untersucht, die auch abgeleitet sind, da gehört dazu gnädiglich und alles mögliche, viele dieser Worte, oder gnädig sein. Das bedeutet auch, sich freundlich zeigen, einem etwas Angenehmes, einen Gefallen, einen Dienst erweisen, willfährig sein. Aber wieder der gleiche Gedanke. Es tut mir jemand etwas Gutes. Jemand seine Gunst schenken, jetzt kommt ein Gedanke, auf den kommt man zuerst gar nicht, den Leidenschaften frönen, sich hingeben. Das heißt, es ist nicht so etwas Verschämtes, dass Gott es einfach so, ich sag's mal, durch die Hintertür geben würde, dass er verschämt, ja, Führungszeichen, ich versuche es in Menschenworte zu beschreiben, ein Mensch etwas gibt, das man halt so nebenbei kriegt, sondern die Bibel geht sogar so weit, dass er Wort benutzt, wo sogar Leidenschaft drinsteckt. Das heißt, Gott tut es von wirklich aus letzter Überzeugung, dass er uns seine Gnade gibt. Willig darbringen, gern geben, schenken, verzeihen, preisgeben. Da ist schon der Gedanke des Vergebens drin. Bei Gnade. Und was auch ganz wichtig ist, gern geben. Das heißt, Gott gibt es nicht geizig oder indem er etwas zurückhält oder sparsam, sondern er gibt sie gern. Und er schenkt sie schon umsonst. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Wertvoll. Es ist letztendlich etwas, wo es Gott mit mir gut meint. Er gibt mir seine ganze Gunst. Alles, was er hat, und er gibt es mit Leidenschaft, und er gibt es mir umsonst, und er gibt es gern. Es geht so weit, neuen Opfern, das ist schon klar, was es bedeutet. Um Gnade zu geben, musste der Sohn am Kreuz von Golgatha geopfert werden. Wohl das bitterste Opfer und das größte, was Gott tun konnte. Angenehm, wohlgefällig sein. Angenehmes, liebes, als hätten sie etwas geschenkt erhalten. Ich denke, das ist eine tiefe Bedeutung. Ich habe extra nochmal ein anderes Lexikon genommen. Das erste ist mehr das Weltliche, und das zweite ist mehr ein bisschen das Geistliche. Freude, Lust, Wohlgefallen, Genuss, Vergnüger, Annehmlichkeit, Anmut, Liebreiz, Reiz, Zierlichkeit, Lieblichkeit, Schönheit von Person und Sachen mit Anmut. Also gleich gerne noch stärker. Lieblich, Anmut, etwas Wunderbares, etwas Herrliches. Liebenswürdigkeit, einnehmendes und holdes Wesen. Wenn man es in Mehrzahl nimmt, dann wäre es Reize, liebwürdige Eigenschaften. Gut, wird auch weltlich als für Scherzrede gebraucht. Schöne Worte, Schönrednerei, etwas, das wirklich angenehm ist, das für den Menschen schön ist. Ruhmesglanz, liebliche Gabe. Gunst kann es bedeuten, die Gunst, die man erweist. Huld, Gnade, Zuneigung, Freundlichkeit, Wohlwollen, Dienstwilligkeit, besonders Gnadengunstbezeigung. Liebesdienstbezeigung, Gabe, Wohltat, Gefälligkeit, Gewährung, Geschenk. Dank, Dankbarkeit, Erkenntlichkeit, Vergeltung, Gegendienst, Belohnung, Lohn. Also ich sage mal, so ist ein Wort, das kannst du überhaupt nicht fassen, so tief ist es, aber es hat immer der gleiche Gedanke. Es ist etwas Kostbares, es ist etwas Wertvolles, es ist etwas, das nur positiv ist und das von Gott her rundweg zu unserem Beste gegeben ist, das er wohlwollend, das er leidenschaftlich, das er von ganzem Herzen, das er umsonst und das er wirklich in Überfülle gibt, das Gnaden. Da könnte man noch nicht mit anfangen. Man könnte jetzt nur begreifen, es ist etwas Wichtiges, etwas Wertvolles. Ich habe ausdrücklich alle Stellen, wo es vorkommt, aufgeschrieben. Wenn ihr wollt, könnt ihr es nachstudieren. Ich möchte einfach, dass wir jetzt einen kleinen Exkurs beginnen, einfach quer durch die Bibel einmal durchgehen, um die Gnade zu verstehen, auch was Gnade bedeutet. In Römer 9, 26 bis 29, kann man natürlich jetzt nicht lesen, es wäre zu viel, aber ich lese Stücke daraus. Die Schrift sagt hier, und er erklärt hier ab Vers 6 zum Beispiel, wie Gott, und ich möchte es ausdrücklich betonen, wie Gott mit Israel umgegangen ist bezüglich der Erwählung. Und dann erklärt er, dass praktisch er Israel und in dem Fall nennt er Isaac, wie Rebekka schwanger wurde, wie dann die Kinder geboren sind und wie bei Jakob praktisch geliebt wurde, Esau aber gehasst wurde, wie er hier dann ab Vers 14 sagt, was wollen wir nun sagen? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott, das sei ferne. Denn zu Mose spricht er, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Denn die Schrift sagt zum Pharao, eben dazu habe ich dich aufstehen lassen, dass ich an dir meine Macht erweise und dass mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. So erbarmt er sich nun, über wen er will, und verstockt, wen er will. Jetzt können wir natürlich sagen, das ist Willkür. Aber ich möchte etwas zu bedenken geben. Die Bibel hat ja nicht nur die Bibelstelle. Da gibt es eine ganz große Kette von anderen Bibelstellen, die man in diese Bibelstelle mit hineinlesen muss, um sie zu verstehen. Zum Beispiel sagt die Bibel, Gott ist der Künder der Herzen. Er kennt die Herzen, er kennt die Menschen, er hat Wissen vor grundlegender Welt über den Menschen. Und Gott weiß, wem er die Gnade geben kann, wem er sie anbieten kann. Er kennt die Herzen. Das ist keine Willkür. Steckt in dem Text nicht drin. Sondern es ist einfach so, Gott letztendlich entscheidet, wem er Gnade gibt. Das ist ein entscheidender Punkt. Und Gott entscheidet es nach einem, so wie es hier steht, nicht nach Ungerechtigkeit. Das wäre Willkür. Wenn man sagt, so wie die doppelte Prädestination es lehrt, das, was aus meiner Sicht der falsche Lehre ist, dass man sagt, Gott hat Menschen auserwählt vor Grundlegung der Welt, hat sie bestimmt, dass sie in die Hölle kommen, sie können machen, was sie wollen, oder hat sie bestimmt, dass sie in den Himmel kommen, sie können machen, was sie wollen. Ich sage es mal vorsichtig. Das ist eine Verirrung von der Lehre, das ist eine überzogene Darstellung dieser Wahrheiten. Es ist richtig, dass Gott frei entscheidet, wem er Gnade gibt. Aber ich sage es einmal vorsichtig, es wird kein ehrliches, aufrichtiges Herz gefunden werden in diesem Universum. Sonst würde Gott nicht sagen, wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Es wird niemand gefunden werden, dem Gott nicht, wenn der heilsverlangende Seele kommt, seine Gnade zuwenden wird. Das ist Tatsache. Das ist für uns wichtig. Wenn man die Stelle anguckt, aber ich möchte betonen, Gott entscheidet, ob er Gnade gibt, sei freie Entscheidung letztendlich. Aber er sterben vor Grundlegung der Welt praktisch alles wusste. Ich möchte betonen, dass Gott keine Zeit hat. Gott lebt außerhalb von Zeit und Raum. Nur wir leben innerhalb einer Zeit. Gott hat keine Zeit. Gott ist ohne Anfang, ohne Ende. Das heißt, für ihn ist das Vorherwissen und überhaupt das, was wir gar nicht begreifen können, dass er vor Grundlegung der Welt praktisch wusste, wer sich bekehrt, das ist was ganz anderes. Und trotzdem ist es kein Spiel. Der Mensch hat die freie Entscheidung, ob er auf die Gnade Gottes reagiert oder nicht, das ist keine Frage. Aber hier sieht man, ich denke, es ist wichtig, Gott entscheidet, wem er Gnade gibt. Jetzt kommt der Umkehrschluss und das ist ganz wichtig. Wir haben keinen Anspruch auf Gnade. Ich kann nicht zu Gott kommen und sagen, auch als Gläubiger, du musst mir Gnade geben. Das geht nicht. Sondern Gott gibt die Gnade, wem er will und wann er sie will. Das sei freie Entscheidung. Und ich denke, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Ich möchte einfach hier eigentlich aus dem Punkt bei Römer abbrechen und zu Römer 11 gehen. Römer 11, Vers 6. Wieder möchte ich betonen, im Gesamtzusammenhang an Israel aufgezeigt. Er redet jetzt vom Überrecht und von einer Gnadewahl. Wenn aber aus Gnade, so ist es nicht mehr um der Werke willen. Sonst ist die Gnade nicht mehr Gnade. Wenn aber um der Werke willen, so ist es nicht mehr Gnade. Sonst ist das Werk nicht mehr Werk. Er sagt ganz einfach. Entweder Gnade oder Werke. Ich lese dazu Römer 4, Vers 5. Wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Jetzt könnte man ja fragen, warum geht Gott so radikal vor bezüglich der Werke und verwirft die Werke als Mittel zur Errettung so total? Das ist ein ganz einfacher Grund. Wir können nichts bringen, was Gott gefällt. Und zwar, weil wir gefallen sind, weil wir Sünder sind. Wir sind gezeichnet von der Sünde. Wir können Gott nichts bringen. Das ist auch der Grund, warum die ganze Religionen, warum auch die christlichen Denominationen, die einzelnen christlichen Großkirchen und auch die kleinen christlichen Gruppen, alle, die versuchen, Gott etwas zu bringen, im Prinzip missachtet und verachtet das vollkommene Opfer am Kreuz von Golgatha. Das Einzige, was Gott gefällt in dieser Welt, das Einzige, was Gott annehmbar akzeptiert in dieser Welt, ist das Opfer Jesu am Kreuz von Golgatha. Und um das so radikal zu zeigen, ist Gott hingegangen und hat die Werke vollständig verworfen. Ich kann nichts bringen. Es muss klar sein. Ich kann machen, was ich will. Und da muss man aufpassen, weil es gibt da auch manchmal Herzenshaltungen, wo der Gläubige glaubt, wenn er eine bestimmte Form der Buße bringt, dann muss ihn Gott annehmen. Das ist ein Werk. Sondern Gnade heißt immer, ich komme in dem Bewusstsein, dass Gott mich gar nicht retten muss, wenn er nicht will. Und ich komme mit dem Werk, dass ich bedürftig bin, dass ich eine elende Kreatur bin und dass Gott sich meiner erbarmen muss und dann bekomme ich praktisch die Errettung von Gott geschenkt. Das ist Gnade. Aber alles andere muss klar sein, dass ich nämlich keinerlei Anspruch drauf habe. Das muss klar sein, ich habe keinen Anspruch drauf. Ich kann von Gott nicht verlangen, du musst mir Gnade geben. Das ist eine bedingungslose Beschenkung, wenn Gott will. Das ist auch der Grund, warum man sich nicht bekehren kann, wenn man will. Ich kann mich nur bekehren, wenn der Heilige Geist in meinem Herzen wirkt. Wenn Gott durch den Heiligen Geist an die Tür anklopft. Heute, wenn ihr seine Stimme höret, verstocket eure Herzen nicht. Wenn Gott wirkt und wenn Gott auf mich zugeht und mein Herz anklopft, dann gilt's. Und dann kann ich mich auch bekehren. Ich kann nicht zu Gott letztendlich sagen, ich will jetzt nicht, kann ein verstocktes Herz entwickeln und nach einer Woche überlege ich mir zusammen und sage, so Gott, jetzt will ich. Da wird nichts passieren. Gott entscheidet, wann die Stunde der Bekehrung ist. Ich muss mich entscheiden, ich muss Ja dazu sagen. Ich muss die Erlösung annehmen, ich muss mich bekehren, ich muss mich wegwenden von der Finsternis. Raus aus der Macht des Teufels, das ist wichtig. Aber Gott bestimmt, wann es gilt. Und dann beginnt dann auch der Gläubige, gewisse Ehrfurcht vor Gott zu entwickeln, weil er weiß, es hängt an Gott und nicht an mir. Das ist nämlich der Grund von deiner Aussage, von deiner Bibelstelle. Nicht ich bin der, der die Gnade fordert oder holt oder hier auslöst, sondern Gottes freies Geschenk ist es. So wie er will. Dann wird man demütig, dann wird man klein, dann demütigt man sich vor Gott und wird nicht mehr frech, auch im Gebet, wird auch nicht herausfordernd, auch nicht angeberisch, sondern dann wird man klein. Dann wird man so klein. Man weiß, wenn Gott nicht will, ist aus. Dann wird man demütig. Dann gehen wir in sich. Da wird auch manche Frömmigkeit zerstört. Und man sagt, ich kann auch Gott mit meiner Frömmigkeit nicht bestechen. Darf ich es nochmal so deutlich sagen? Ich habe das auch versucht, jahrelang. Und ich glaube, dass fast alle Gläubige, die auch Gott wirklich dienen möchten, in einer bestimmten Form versuchen, Gott mit ihrer Frömmigkeit zu bestechen. Ich brauche das nicht. Ich brauche es nicht. Sondern Gott wird mir aufgrund von meiner Herzenstellung, wenn er sieht, dass ein Herz da ist, das Buße getan hat. Und Buße bedeutet im Griechischen Metanoia. Meta heißt mit, eine der Bedeutungen. Und Noos ist die Gesinnung, die Einstellung. Also praktisch die Grundgesinnung. Und da sagt die Bibel ganz einfach, du gehst praktisch hin und gehst mit. Das, was Gott dir vorgibt, du schältst deine Gesinnung mit dem, was Gott will, gleich. Das ist Buße. Und wenn Gott das sieht, dass jemand plötzlich akzeptiert, dass Gott das Sagen hat, dass er bestimmt, was passiert, dass er sich ihm öffnet, dann mit einem Schlag passiert es. In dem Moment wird Gott die Gnadenschleusen öffnen und die Gnade wird sich über mich ergießen, wenn Gott sieht, dass ein Herz da ist, das die richtige Herzenstellung hat. Aber es kommt nicht durch dringerisches Beten, es kommt nicht durch eine besondere Frömmigkeit, sondern es kommt durch Buße. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, das ist ein Unterschied. Und in der Regel ahnt nicht einmal der Gläubige, wenn er Buße tut, dass er mit dieser Haltung die Gnadentür öffnet. Der Hintergedanke ist meistens, wenn man richtig Buße tut, gar nicht mehr da, der ist schon weg. Epheser 4, 1 und 2. Also nochmal unsere Stelle, wir kommen nachher nochmal mehr in die Praxis rein. Aber diese ganze Stelle, die auch die Apostel so gepredigt haben, ich möchte betonen, der Apostel Johannes schließt die Offenbarung mit dem ab und sagt, die Gnade, die Haltung, die sei mit dir. Ist es klar? Die Haltung, die hier gemeint ist, sei mit dir. Das heißt, wenn du die Endzeit überleben willst, dann bitte geh hin und geh so vor mit dieser Herzenshaltung. Sei klein vor Gott. Erwarte alles vor ihm und versuch nicht, Gott zu bestechen. Versuch nicht, ihm Werke zu bringen. Das läuft es raus. Epheser 4, 1 und 2. So ermahne ich euch nun, es gibt zwei Worte für ermahnen. Das eine ist Parakaleo, da kommt der Paraklet her. Der Tröster. Das ist das Wort für den Heiligen Geist. Das ist eher immer das Seelsorgliche. Das andere heißt Nuteteo, das ist praktisch ein Wort, wo von dem Nus herkommt, wieder von der Gesinnung. Das bedeutet mehr als gewisser Reden. Und hier nimmt er das Wort für seelsorgerlich, für ermahnen. Das heißt, das ist jetzt nicht verwarnen, sondern das ist seelsorgerlich zureden. Parakaleo heißt, wenn man es wörtlich auseinander nimmt, auf die Seite rufen, um mit jemandem zu reden. Dass der Herr vertraulich zu dir redet, dich auf die Seite nimmt. Er sagt hier, praktisch, so ermahne ich euch nun, ich der Gebundene dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid. Indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertraget. Und man muss das jetzt mal sagen, ich lese es voll zu Ende, indem ihr praktisch mit aller Demut und Sanftmut und Langmut einander in Liebe ertraget und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib, ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung. Und man sieht her, hier ist ein Herz, das letztendlich nie fordert. Demut, Sanftmut, Langmut. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Ist euch aufgefallen, dass bei den Worten überall Mut dahinter steht? Da gehört ein gewisser Mut dazu. Aber das ist genau das Gegenteil von dem Fordernden. Demut, Sanftmut, Langmut ist nie fordernd, das ist genau das Wesen der Gnade. Der Mensch fordert. Das ist auch die Schwärmerei. Von bestimmter schwärmerischer Richtung, die Gott einfach etwas entreißen möchten. Das ist genau das Gegenteil. Demut, Langmut, Sanftmut ist immer nicht fordernd. Das ist weich. Das ist nachgebend. Das ist empfänglich. Das ist ein großer Unterschied. 1. Korinther 1, 4. Ich danke meinem Gott alle Zeit euretwerden für die Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus gegeben ist, dass ihr in allem reich gemacht worden seid, in ihm, in allem Wort, in aller Erkenntnis, wie denn das Zeugnis von Christus in euch befestigt worden ist, sodass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gnadengabe, während ihr die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwartet, der euch auch festmachen wird bis an das Ende. Hier ist wieder ein Grundgedanke, der mit der Gnade zu tun hat. Hier heißt es praktisch, und jetzt möchte ich einfach mal etwas betonen, was ist denn das für eine Gemeinde, wo wir sind? Das ist die schlimmste Gemeinde im Neuen Testament, das ist Korinth. Das ist eine Gemeinde, die nach göttlichen Maßstäben völlig daneben war. Also es gibt keine Gemeinde, die Paulus so übel behandelt hat, und es gibt auch keine Gemeinde, die Paulus so tadelt wie die Korinther. Und hier ist eigentlich interessant, und trotzdem sagt er zu ihnen, dass die Gnade Gottes, die da ist, die ihnen in Christus Jesus gegeben worden ist, diese Menschen, die so unperfekt waren, die praktisch sich babyhaft, chaotisch, unvernünftig, sündhaft benommen haben, dass trotzdem in Christus praktisch absoluter Reichtum da war, bezüglich des Wortes Gottes, bezüglich der Erkenntnis. Das heißt also rundum. Und auch, dass sie nicht einmal einen Mangel an Gnadegabe hatte. Das heißt, alles, was Gott den Menschen geben wollte, war in Fülle da. Und da sieht man schon das Wesen der Gnade. Jeder, der religiös denkt, hätte gesagt, ja, die Fülle der Gnade ist bei den Römer. Die Fülle der Gnade ist bei den Philipper. Die Fülle der Gnade ist bei den Epheser. Aber nicht bei den Korinther. Aber Gott sagt gerade anders, um uns begreiflich zu machen, dass Gnade eine freie Schenkung ist von Gott her, auch an Menschen, die letztendlich schwach sind, die Versager sind, die nicht hundertprozentig perfekt sind, sondern die eher elend sind. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also wenn ich das begreife, dann kriege ich doch Hoffnung, dass die Gnade auch für mich reicht. Also man soll sich ja nie vergleichen, aber ich glaube, so schlimm wie die Korinther sind wir doch nicht ganz. Aber eines ist sicher, wenn es für die Korinther gereicht hat, dann müsste es eigentlich auch für uns reichen, oder? Korinth war eine Hafenstadt, darum hat sie andere Sünder gehabt. Also, dass man es richtig versteht, nicht, dass wir besser wären. Sondern die Zustände in Korinth waren halt schlimmer, weil es eine Hafenstadt war. War eine Weltstadt. Und Albstadt ist halt ein Dorf auf der Alp. Sei mal vorsichtig. Von daher ist auch manches ausgeschlossen. Aber etwas ist ganz sicher. Überall, wo Schwäche ist, überall, wo der Mensch in seiner Unzulänglichkeit nicht zum Ziele kommt, kommt Gott und gibt die Gnade und kommt dadurch zum Ziel. Römer 3, 25, ich denke, ist wichtig, dass man das versteht. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, durch seine Gerechtigkeit. Im Alten Testament war es so, die ganze Offenbarung Gottes war auf einen einzigen Punkt zentriert. Gott hat sich mit der Wolke und Feuersäule, das ist ja bildlich für den Heiligen Geist, mit der Schechina immer auf die gleiche Stelle praktisch gesetzt, immer die gleiche Stelle zur Offenbarung genommen. Es war in der Stiftshütte, im Allerheiligsten, auf der Bundeslade, auf dem Sühnedeckel, auf dem Blut. Dort hat er sich geoffenbart. Und jetzt sagt die Bibel hier, letztendlich, und da steht im griechischen Wort, das heißt Hilasterion, im Hebräischen ist es Kaporet, das war die Sühneplatte, der Sühnedeckel. Und jetzt sagt die Bibel, ihn hat Gott zum Sühnedeckel verordnet. Das heißt, sie sagt hier, so wie im Alten Testament, praktisch die Deckplatte der Bundeslade, die absolute Quelle alles Segens und der Offenbarung war, so ist Jesus im Neuen Testament die Quelle alles Segens und aller Offenbarung vor Gott. Das heißt, er zentriert sie und sagt, die Fülle der Gnade, alles was Gott gibt, auch der Korinther, kommt von ihm. Und das muss klar sein. Er ist die Quelle aller Gnade, wird es nachher gleich sehen. 2. Mose 25 könnt ihr nachlesen. Lukas 2, Vers 40. Das Kind aber wuchs und wurde stark im Geist, erfüllt mit Weisheit, und Gottes Gnade war auf ihn. Schon vom ersten Moment war der Herr Jesus der Träger der Gnade Gottes. Und das hat mit seinem stellvertretenden Opfer zu tun. Ich möchte es jetzt nicht beschreiben. In 1. Mose 22 haben wir ja die perfekte Darstellung, wie Abraham Isaak Opfer, das stellvertretende Opfer. Das heißt, das hat mit diesem stellvertretenden Opfer zu tun. Und was daraus resultiert, dass der Herr Jesus bereit war, dieses Opfer zu bringen. Und ich möchte mal so sagen, die Gnade auszulösen. Das sehen wir in Römer 10, Vers 4, wo es darum geht, ums Gesetz. Denn Christus ist das Ende des Gesetzes, man könnte es auch übersetzen, das Ziel, wäre genauso möglich, zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Das heißt, und das ist ein ganz entscheidender Punkt, weil Gott die Rechtsforderung des mosaischen Gesetzes erfüllt hat, weil wirklich das Todesurteil vollzogen wurde, nach dem mosaischen Gesetz muss der Sünder sterben. Weil es die ganze Heiligkeit des mosaischen Gesetzes an der Person Jesu am Kreuz vor Golgatha erfüllt wurde. Und weil sein Herz und seine Seele so wertvoll war, weil er zwar ein richtiger Mensch war, aber vom Inneren, von der Seele her, der Sohn Gottes. Darum hat es gereicht, um mit einem Tod die ganze Menschheit zu erlösen. Und es ist herrlich, was man hier sieht. Jetzt ist Begnadigung für jeden Mensch möglich, der will, will ich betonen. Gott zwingt den Menschen nicht, die Erlösung anzunehmen. Aber die Erlösung ist jetzt für jeden da, weil das Gesetz erfüllt wurde. Das heißt, Gnade ist jetzt von Gott her möglich und es ist rechtens. Das ist in Ordnung. Das ist von Gott her in Ordnung. Das ist recht. Gott hat bezahlt. Wenn man 2. Mose 22 sich ansieht, halt, ja. Nee, 2. Mose 22. Oder? Wenn ich verhaue. Ein Tippfehler. Tippfehler ist absolut möglich. Die sind nie aus. 1. Mose. Bitte? Ja, die haben mit Absicht ausgelassen. Ja. Hä? Ja. Mose 2. Nee, ich lass die Stelle weg, da habe ich irgendwo vertippt. Spielt auch keine große Rolle. 2. Mose 34, Vers 6, die zweite Stelle ist genauso entscheidend. Jetzt kommen wir zu einem ganz entscheidenden Punkt. Als Gott sich im Alten Testament offenbart, da geht Gott hin, und das sind eigentlich das ganze Bündel von diesen Bibelstellen, da geht Gott hin, jetzt nehmen wir halt die zweite. 2. Mose 34, 6. Da geht Gott hin. Geht praktisch vor dem Angesicht seines Knechtes vorbei und ruft jetzt praktisch den Namen des Herrn aus. Und in dem Moment, wie der Name des Herrn ausgerufen wird, der Name bedeutet im Hebräischen und Griechischen was anderes wie bei uns. Ich heiße Karl Hermann, weil ich einen Opa hatte, einen Urgroßvater, der Karl geheißen hat, und der Bruder von meiner Oma hat Hermann geheißen. Darum heiße ich Karl Hermann. Kein Mensch hat gewusst, was ich für ein Charakter werde. Aber im Alten Testament vor allem hat der Name eine Bedeutung. Da sagt der Name letztendlich etwas über den Charakter aus. Darum ist aus dem Saulus ein Paulus geworden. Darum ist aus Abraham ein Abraham geworden, aus Sarai ein Sarah. Das heißt, Gott ändert die Namen, um Charakter anzuzeigen. Jetzt ruft Gott seinen eigenen Namen aus, um das Wesen Gottes anzuzeigen. Und jetzt heißt es hier. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorbei und rief: Der Herr, der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue, der Tausenden Gnade bewahrt und Schuld, Übertretung und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht, an den Kindern und Kindeskindern bis in das dritte und vierte Glied. Hier sieht man etwas, und zwar, die Bibel betont hier ausdrücklich, dass Gott absolut von seinem Wesen her barmherzig, gnädig ist, langmütig, das heißt, er ist langsam zum Zorn, und dass er von großer Gnade und Treue ist und Tausenden diese Gnade bewahrt und gibt, vor allem den Gläubigen, aber in keinster Weise ungestraft lässt. Das heißt, er lässt nicht mit sich spielen. Er lässt nicht mit der Sünde spielen, sondern er sucht die Schuld der Väter heim. Wenn jemand wirklich in offener Sünde lebt, und auch, das gilt vor allem für die Unbekehrten, nach der Bekehrung bricht dieser Fluch, aber für die Unbekehrten sucht er die Sünde heim bis ins dritte und vierte Glied. Da steht übrigens nicht Kindeskindern und Kinder, sondern da steht Söhnen im Grundtext. Und das sieht man wieder, dass die Erbsünde über die Väter vererbt wird. Und das bedeutet wiederum, dass eben aus dem Grund Jesus nicht vom normalen Menschen gezeugt werden konnte, so schwer letztendlich die Erlösung nicht möglich, sondern dass er durch das Wunder des Heiligen Geistes gezeugt werden musste, dass er keine Erbsünde hatte. Das sieht man hier auch wieder. Aber es ist ganz entscheidend, Gott ist langmütig, Gott ist gnädig, Gott ist barmherzig, von unendlicher Geduld, aber er lässt nicht ungestraft. Das heißt, er lässt nicht mit sich spielen. Man darf nie mit der Gnade spielen. Die Gnade ist kostbar. Aber wenn Gott einmal die Gnade entzieht, dann wehe mir, dann kommt Römer 1, 18. Dann gibt er dahin, dann kommt Sodom und Gomorra, dann ist aus, dann kommt das Zorngericht Gottes, dann kannst du machen, was du willst. Dann ist vorbei. Aber bis es so weit kommt, hat Gott unendlich Gnade. Aber gerade wir Gläubige, die wir bekehrt und die wir begnadigt sind, müssen uns hinter die Ohren schreiben, dass man nicht mit der Gnade spielen darf. Die Gnade ist etwas Kostbares, aber es gibt einen Punkt, wo die Gnade aufhört. Das muss klar sein. Es gibt ja heute Lehrer, die sagen, die Gnade hört für den Bekehrten nie auf. Finde ich in der Bibel nicht. Sondern man muss aufpassen. Man darf letztendlich nicht spielen mit der Gnade. Aber jetzt zu dieser Stelle in 1. Johannes 1, 14 bis 17. Das ist eine der zentralen Bibelstellen über Gnade. Was habe ich gesagt? Entschuldigung, nicht 1., sondern Johannes 1, Vers 14 bis 17. Und immer bitte in Gedanken sich vergegenwärtigen, das ist genau das, was die Offenbarung sagt. Diese Gnade sollen wir haben, die brauchen wir. Hier heißt es, und zwar, das ist jetzt eine Grundaussage. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Wieder, wir sahen seine Herrlichkeit. Alttestamentlich würde das bedeuten, wir sähen in Jesus die Wolke und Feuersäule. Wir sähen in Jesus die Herrlichkeit, die Shekinah. Und jetzt erklärt er und sagt, das alles ist voller Gnade und voller Wahrheit. Das heißt, wenn ich die Gnade Gottes begreifen will, muss ich mich der Person Jesu zuwenden, muss ich zum Herrn Jesus gehen, dann begreife ich es. Und dann geht's weiter, dann erklärt er es ab Vers 16, denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und das Wort bedeutet zu gleichen Teilen empfangen oder nehmen, das kann beides bedeuten, denn wir haben aus seiner Fülle alle empfangen Gnade um Gnade, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Das heißt, Gott gibt Israel, und wir wissen von der Schrift, dass es durch Vermittlung von Engeln passiert ist. Er gibt praktisch Mose das mosaische Gesetz. Das ist eine Sache. Aber die Gnade und die Wahrheit, und vorher heißt es, er ist voller Gnade und Wahrheit, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Nicht gegeben, das ist keine Sache, sondern das ist eine Person. Das heißt, Gnade und Wahrheit manifestiert sich praktisch, wird Fleisch, wird eine Person. Und wenn ich Jesus sehe, dann habe ich alles, was Gott an Gnade mir als Mensch geben will, habe ich vor mir. Dann habe ich alles an Wahrheit, was Gott mir sagen wollte, habe ich vor mir. Das ist eine Person. Das ist ein entscheidender Punkt. Die Gnade und die Wahrheit Gottes ist eine Person und keine Sache. Das mosaische Gesetz ist eine Sache. Aber nicht die Gnade und die Wahrheit ist eine Person. Sie ist durch Jesus Christus geworden. Es ist realisiert worden. Hebräer 2,9. Wir sehen Jesus, der ein wenig niedriger gewesen ist als die Engel wegen des Todesleuten, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Er sollte ja durch Gottes Gnade für alle den Tod schmecken. Jetzt kommen wir zu einer ganz zentralen Lehre der Heiligen Schrift. Der Höhepunkt aller Gnade war das, was am Kreuz von Golgatha geschah. Das heißt, das Höchste, was Gott uns geben konnte in diesem Universum, war das Opfer am Kreuz von Golgatha. Und jetzt muss klar sein, wenn wir über Gnade reden, Und wenn du auch mit Gläubigen redest, ich habe schon oft erzählt, mir rufen teilweise Brüder an und sagen, hat euch gesegnet, habt ihr Gnade, und wisst ihr, was sie wissen wollen? Sie wollen bloß eins wissen. Wie viele Leute kommen in die Versammlung? Ist die Versammlung größer geworden? Und damit wird praktisch vorausgesetzt, dann habt ihr Gnade und dann habt ihr das Segen Gottes, was aber nicht stimmt. Die Versammlung kann aus den Nähten brechen und die Gnade Gottes kann mangeln und der Segen Gottes in keinster Weise da sein. Sondern die Schrift sagt hier was ganz anderes. Sie sagt, die Fülle der Gnade ist passiert und mir gegeben durch das Kreuz von Golgatha, durch das vergossene Blut, durch das, was der Herr Jesus getan hat. Und in dem Moment, wenn ich weiß, er starb für mich, ist die Fülle der Gnade auch für mich da. Das heißt, keiner von uns Gläubigen darf an der Gnade Mangel leiden, weil es ist alles da. Alles. Es liegt nicht an Gott, er hält nichts zurück, sondern es ist alles da durch das Kreuz. Das ist ganz wichtig, dass man das begreift, letztendlich. Ihr könnt die Stelle nochmal lesen, ich habe immer 3, 4 Bibelstellen, um es in der Breite zu zeigen. Natürlich ist die erste und wichtigste Gabe, die Gott durch diese Gnade gibt, die Errettung. Römer 3, 24. Sodass sie gerechtfertigt werden, ohne Verdienst, und da steht das Wort für umsonst, ohne Verdienst, durch seine Gnade, aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Das heißt, diese Gnade, das Geschehen am Kreuz von Golgatha, gibt mir Gott kostenlos, umsonst. Wisst ihr, ich sage es mal so, ich bin empfindlich vom Gewissen her, aber ich kann mich an einen Fall erinnern, da kam ein Mann zu mir und wollte die Gnade Gottes annehmen. Er wollte gerettet werden. Und ich habe ihn heimgeschickt. Es ist einfach so, man muss den Leuten klar machen, du kannst dich nur bekehren, und die Bekehrung ist nur echt, wenn du wirklich kommst als Bedürftiger, nicht als ein frommer Mensch, der jetzt endlich, jetzt kann doch Gott froh sein, dass ich endlich komme, sondern der praktisch kommt als armer Sünder, so wie der Pharisäer, sondern wie der arme Sünder im Tempel, sei mir dem Sünder gnädig, der jetzt bereit ist, das Geschenk der Gnade zu empfangen, umsonst, ohne dass er etwas bringen kann, und er es nicht verdient hat. Wenn der Mensch so kommt, dann kann er sich bekehren. Wenn er nicht so kommt, ist keine Bekehrung, weil zu einer echten Bekehrung gehört ein paar Schritte. Apostelgeschichte 26, 18. Da gehört eine radikale Wegwendung von der Finsternis. Wenn einer mit mir, wenn er sich bekehren will, noch handelt, was er darf, schicke ich ihn gleich wieder weg. Sag, brauchen wir gar nicht reden drüber. Wenn sich jemand wirklich bekehrt, dann handelt er nicht mehr. Dann ist er bereit, jeden Weg zu gehen. Und wenn er das ist und sich wirklich von ganzem Herzen von der Finsternis wegwendet, auch mit jedem Okkultismus bricht, mit jeder Finsternismacht, die er erkennt, und dann hingeht und bereit ist, ohne seine Werke, nicht weil er sich so radikal wegwendet, sondern als Bedürftiger, immer nur dem Bewusstsein, wenn Gott Nein sagt, gibt's, ist's aus. In dem Bewusstsein, die Gnade zu empfangen, dann kommt's zur rechten Bekehrung. Problem. Da kommen die falschen Bekehrungen her. Wenn man die Leute weiß gemacht hat, wenn ihr nur in der Seelsorge jede Sünde ausbekennt, dann seid ihr bekehrt. Ja, was steht das in der Bibel? Ist katholisch. Absolut katholisch, der Beichtstuhl. Sondern Gott will ein Herz, das Buße tut, das Metanoia hat, das mitgeht, das annimmt, was Gott will, und dann letztendlich das Gnadegeschenk umsonst empfängt und dann unendlich dankbar ist, dass er es umsonst bekommen hat. Das ist Bekehrung. Wenn man das jetzt sieht, ich lese nur ein paar Stellen auszugsweise, nicht die nächste, sondern Epheser 2, 5 bis 8. Ich lese ab 4. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, durch die Sünden mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnaden seid ihr errettet und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Das heißt, ich bin aus Gnade errettet, von den Sünden weggerissen, aus Gnade. Jetzt kommt nämlich der nächste Punkt, wenn die Gnade wirklich Gnade ist und ich wirklich die Erlösung aus Gnade annehme, dann bricht die Sünde. Das ist eine logische Folge. Durch diese radikale Wegbekehrung von der Finsternis und die kindliche Annahme der Erlösung bricht automatisch jede Form der Sünde. Das ist ja der Grund, warum man wirklich wahrhaft wiedergeborener und der in der ersten Liebe ist, warum der so losgeht. Ich hatte, wo ich frisch bekehrt war, wo ich mich bekehrt habe auf der Bank, da hatte ich kein Problem mit der Sünde. Da hat Sünde zuerst mal keine Rolle gespielt. Die hat dann wieder hinterher eine Rolle gespielt, wo die erste Liebe zurück ist. Da hat sie wieder eine Rolle gespielt. Aber in dem Moment hat Sünde keine Rolle gespielt, sondern da war Durchbruch. Da war brennendes Herz. Da war ich bereit, jeden Weg zu gehen. Und das ist das, was Gnade bewirkt. Das heißt, dieses Geschenk bewirkt unendliche Freude. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wenn du irgendwo etwas geschenkt bekommst, dann in der Regel ist ja der Mensch zuerst schon mal auch selber wohlwollend. Dann will er da drauf antworten. Dann will er da was drauf geben. Das ist ja der Grund, warum der Schwabe immer dann meistens, je nachdem, was für ein Schwabe, gibt ja zwei Sorten. Aber dass er dann versucht, wieder was zurückzuschenken, er kann sich nicht schenken lassen. Das hat mit dem auch zu tun. Ist aber gar nicht falsch. Sondern, das ist normal. Wenn man Gnade bekommen hat, dann ist man dankbar. Dann will man Gott etwas zurückgeben. Und da kommt das brennende Herz her. Und das ist genau das, was hier die Bibel letztendlich sagt. Jetzt kommen wir zu einer ganz wichtigen Sache. Römer 1, Vers 5. Das ist was, wo man gerne übersieht. Also jetzt kommt einfach ein Mensch und bekommt die Gnade umsonst, bekommt sie geschenkt. Er kann Gott nichts bringen. Er ist plötzlich ein Begnadigter, ein Beschenkter. Geschwister, und jetzt kommen wir zu einem ganz heiklen Punkt. Das ist genau das, was der Johannes sagt. Das ist das, was ihr braucht, um die Endzeit zu überleben. Das ist der Schluss der Offenbarung. Ihr braucht die Gnade. Ihr müsst lernen, von Gott zu empfangen. Ihr müsst lernen, euch auf Gott zu verlassen, nicht auf euch. Ihr müsst lernen, keine Werke zu tun, sondern Gnade zu empfangen und dankbar Gott zu dienen. Scheinbar scheint das ein ganz wichtiger Punkt in der Endzeit zu sein, sonst wäre es nicht der Schluss von der Offenbarung. 1 Vers 5, ganz anderer Gedanke. Und zwar, hier haben wir jetzt die andere Seite der Medaille. Durch welchen wir Gnade und Apostel Dienst empfangen haben. Das heißt, in der Gnade ist automatisch für mich persönlich meine Berufung drin. Für den Paulus war das Apostelamt drin. Das heißt, für jeden Mensch ist der Platz im Leib Christi, sei Maß des Glaubens, sei persönliche Gnadegabe, letztendlich auch, was ganz wichtig ist, die Aufgabegebiete, die Gott ihm gegeben hat, die sind alle da drin. In dem Moment, wie ich Gnade bekomme, ist das Paket da. Natürlich ist es da gemäß dem Wachstum. Es wird immer gemäß dem Wachstum. Geh nie autonom. Mich hat Gott lange Zeit, wo ich frisch bekehrt war, zuerst einmal in die Ecke gestellt. Es war richtig, es war gut, ich habe es gebraucht. Um mich in bestimmte Bereiche zuerst wachsen zu lassen. Aber es ist schon da, mit der Gnade ist alles da, was du brauchst, um Gott zu dienen. Das ganze Paket liegt da. Das Problem ist, wie man es dann auspackt, das ist wieder eine ganz andere Sache. Aber es ist genügend da in dieser Gnade, dass du Gott von ganzem Herzen dienen kannst, und zwar gemäß seinem Plan. Und jetzt kommen wir wieder zu dem entscheidenden Punkt. Galater 1,15. Paulus ist ja unser Musterbeispiel. Als es aber Gott, der mich von Mutterleib an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat, wohlgefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, und jetzt erklärt er, dass er das Evangelium verkündigen sollte. Das heißt, Gott hat mit mir einen Heilsplan, mit meinem Leben, wo in dieser Gnade beinhaltet ist, was Gott mit mir vorhat. Und Geschwister, ihr werdet mal sehen, im Preisgericht Jesu Christi wird Gott den Plan zeigen, den er hatte und was wir daraus gemacht haben. Wenn ich da mal dran denke, möchte ich die Taube zumachen. Was Gott für einen Plan hatte und was wir daraus gemacht haben. Ich sage es euch ganz ehrlich, ich möchte nicht um alles in der Welt wieder jung sein. Aber an dem Punkt, da würde ich eventuell gerne mal zurückdrehen. Da würde ich nochmal gerne jung werden. Ich würde manche Dinge heute anders abwickeln, als ich es gemacht habe. Ihr habt einen Plan Gottes, der ist durch die Gnade da. Jetzt könnt ihr ihn ausleben. Das ist ungeheuer, wenn man bereit ist, sich auf den Altar zu legen und Gott zu dienen, dass diese Gnade zum Ziel kommt. Wie beim Paulus. Bei Paulus ging es auch mit vielen Umwegen. Aber letztendlich kam die Gnade letztendlich zum Ziel. 2. Timotheus 2,1. Jetzt kommen wir zum Lieblingsschüler des Paulus. Und du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Das heißt, er geht hier hin zum Timotheus und sagt, sei stark. Das ist doch was, wo man gern hört, sei stark. Aber er sagt, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Das heißt, deine ganze Stärke kommt von, da steht Kind, nicht so. Deine ganze Stärke kommt aus der Gnade raus, letztendlich. Jetzt kommen wir zu einem ganz entscheidenden Punkt. Wir glauben ja immer, wenn wir die Muskeln spielen lassen, auch geistlich, wenn wir gewaltig beten, wenn wir fasten, wenn wir beten, wenn wir Bibel lesen, dann sind wir stark. Die Bibel sagt was ganz anderes. Sie sagt, du bist dann stark, sagt der Paulus in 2. Korinther 12, wenn du schwach bist. Wenn du bedürftig bist, wenn du zu meinem Jesus kommst und sagst, Herr, ich bin schwach, ich brauche deine Gnade, dann bin ich stark. Das ist Stärke. Und das ist gerade das Gegenteil von dem, was ein Mensch denkt. Und das ist der Punkt, wo wir Buße tun müssen, Metanoia, mitdenken, mit Gott, dass wir das akzeptieren, dass wenn ich in Wirklichkeit schwach bin, dass ich dann stark bin. Dass nur wenn ich schwach genug bin, Gott mir überhaupt seine Gnade geben kann, dass die überhaupt erst zur Wirksamkeit kommt, wenn ich in gewisser Weise meine Dämpfer weggesteckt habe. Und das ist was, wo man zuerst lernen muss. Aber das ist das Wesen der Gnade, dass die Gnade immer stärker wird, je schwächer ich bin. Immer stärker wird, je bedürftiger ich bin. Ich bin immer mehr in der Herrlichkeit, immer mehr gesegnet, immer mehr Werkzeug Gottes, je schwächer ich persönlich bin. Nicht sündig im Sinne von schwach, sondern je mehr ich merke, dass ich Gott nichts bringen kann, je mehr ich einsehe, dass ich bedürftig bin, je mehr ich das realisiere, je mehr kann er mit mir anfangen. Hebräer 13,9. Hochinteressanter Gedanke. Lasst euch nicht von vielfältigen und fremden Lehren umhertreiben, denn es ist gut, dass das Herz fest wird, was durch Gnade geschieht, nicht durch Speisen von denen, die keinen Nutzen hatten, die mit ihnen umgingen. Das Herz eines Menschen wird fest durch Gnade, wenn er die Gnade begreift, wenn er empfängt. Wenn ich Heilsgeschichte zeige, ihre Gemeinde, dann nehme ich immer mit Absicht das Wort oder das Beispiel der Speisen, des Blutgenusses vom mosaischen Gesetz her. Zeig vor der Schöpfungsordnung bis zur Gnadezeit, ob man Blutwurst essen darf oder nicht. Es gibt Gemeinden, die an solchen Dingen letztendlich die Rechtgläubigkeit festschrauben. Es gibt auch letztendlich Gemeinden, die schrauben an bestimmten, ich sag's einmal, Erkenntnissen über Ordnungen und über Äußerlichkeiten die Rechtgläubigkeit fest. Es gibt Ordnungen und es gibt biblische ganz klare Regeln, die möchte ich nicht verhehlen, die sind auch einzuhalten. Aber es gibt auch Dinge, die kann man so oder so sehen, geistlich. Und die Bibel sagt, an diesen Dingen, zum Beispiel gerade die Speisevorschriften, an diesen Dingen, Da wirst du keine Freude haben, weil sie bringen dir keinen Nutzen, sondern dein Herz wird auch nicht stärker werden. Du wirst kein entschiedener Gläubiger werden, sondern du wirst ein entschiedener Gläubiger durch Gnade. Je mehr du die Gnade begreifst, je mehr du empfängst, je mehr du zum Herr Jesus kommst, je mehr wird es geschehen. Also hier wird ein Gegensatz aufzeigen. Das muss der Mensch begreifen. Das alles muss mich zu ihm hintreiben. 2. Korinther beschreibt es nochmals mit den Götzenopfer. 2. Korinther 8. Wir wollen euch aber, ihr Brüder, die Gnade Gottes bekannt machen. Und jetzt erklärt er die ganze Zeit, wie das funktioniert, wie die Gnade Gottes auch dazu geführt hat, dass sie sich im Herrn hingegeben haben. Vor allem ist hier Vers 6 zu nennen. Sich selbst gaben sie hin, zuerst dem Herrn und dann uns durch den Willen Gottes. Hier war ein konkretes Liebeswerk gemeint, aber er zeigt hier, wie wahre Gnade Gottes, wenn ich die Gnade wirklich als Gnade empfange, Hingabe auslöst. Das kannst du überhaupt nicht verhindern. Ist euch aufgefallen, dem griechischen Wort war immer der Dank drin. Sobald du Gnade empfängst, kommt der Dank, die Hingabe. Ist normal. Ist er, und man muss sich auch manchmal überlegen, wenn ein Mensch tatsächlich undankbar ist, geistlich, und wenn ein Mensch ein geteiltes Herz hat, wenn er lau ist, ob es nicht schon in der Wurzel dran liegt, dass er die Gnade gar nicht versteht. Dass er gar nicht versteht, was Gott überhaupt mit ihm tut. Dass er letztendlich immer noch, ich sag mal, ein Wirkender ist, jemand, der selber etwas bringen will. Hier zeigt er, dass wir mit dem im Endeffekt nichts zu tun haben. Und zwar, ich lese dazu Jakobus 4, die andere Stelle, Vers 5 und 6. Ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Umso reicher aber ist die Gnade, die er gibt. Darum spricht der Herr. Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen, aber gibt der Gnade. Jetzt haben wir wieder der gleiche Gedanke. Demütig, dann wird die Gnade in der Fülle ausgelöst. Das heißt, Gott ist eifersüchtig, ist uns das klar? Gott akzeptiert es nicht. Wir ärgern Gott, wenn wir ihm Werke bringen. Wir ärgern Gott, wenn wir ihm unsere Frömmigkeit vorhalten. Wir ärgern Gott. Gott ist eifersüchtig. Gott ist eifersüchtig. Er will unsere billige Frömmigkeit nicht, sondern er will ein Herz, das nach Gnade schreit. Er will ein Herz, das dankbar ist, das bereit ist, Gnade zu empfangen und dann in völliger Dankbarkeit zu reagieren. Das ist genau das Gegenteil von Religion. Religion sagt immer, du musst noch frömmer werden, noch genauer, noch radikaler, noch entschiedener. Das ist Religion. Und das Evangelium sagt, du musst noch empfindlicher werden, nämlich gegen die Gnade. Du musst noch bedürftiger werden, noch empfänglicher. Du musst der Herr Jesus noch mehr brauchen. Je tiefer, je mehr du ihn brauchst, je mehr du dankbar wirst, dass du ihn hast, je tiefer wirst du gehen, geistlich. Das ist ein Riesenunterschied. Ja, da fängt die Grenze von Religion und Evangelium. Und zwar exakt. 2. Korinther 9, 8, die Gnade Gottes ist so. Und ich denke, es muss uns klar sein, sie ist etwas, das vollständig ausreicht. Und ich sage gleich, was das für die Offenbarung bedeutet, für unseren Text. Gott aber ist mächtig, euch jede Gnade im Überfluss zu spenden. Jede. Sodass ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Das ist genau das, was Gnade kennzeichnet. Das heißt, er sagt, die Gnade ist so im Überfluss da und Gott ist bereit, sie zu spenden. Aber seht ihr, da ist eine Bedingung. Er sagt, Gott ist bereit, sie zu spenden. Das heißt, er tut das wieder, wenn er sieht, dass die Gnade in ein richtiges Herz kommt, dass das Herz stimmt. Dann gibt er die Gnade. Die ist so in der Fülle da, dass wir in allem, das heißt, es gibt keinen Bereich unseres Lebens, keinen Bereich, wo wir drin leben, und da drin alle Zeit, das heißt, von morgens bis abends, alles Genüge haben und sogar noch überreich sind. Das heißt, die Gnade Gottes ist so gewaltig, dass sie den Menschen vollständig zur Ruhe bringt. Und das ist das Ziel. Und was wieder typisch ist, überreich. Es ist Überfluss da. Ich bin dann sogar noch in der Lage, andere zu dienen, andere etwas zu geben, letztendlich für die Zeit zu haben, Verständnis zu haben. Ich sage es mal vorsichtig, nicht nur um mich selber zu drehen, sondern wirklich aufzuhören, diese Drehbewegungen, mich hinzuwenden zu meinen Geschwistern, zu anderen Menschen. Das heißt, da ist etwas da. Das kommt aber nicht aus einer besonderen Frömmigkeit, aus einer besonderen Heiligkeit, sondern das kommt aus der Fülle der Gnade, die ich empfange. Das kommt von etwas, was der Herr Jesus mir gibt, das ich nicht habe, das ich geschenkt bekomme. Und es läuft meistens anders, wie man denkt. Ich erzähle nachher was. Ich hoffe, ich vergesse nicht, weil das ist eine wichtige Sache. 2. Korinther 1, 15. In dieser Zuversicht nahm ich mir vor, zuerst zu euch zu kommen, damit ihr eine weitere Gnade empfangt. Die hattet doch alles. Das ist doch Korinther, da steht doch, sie hattet alles. Und jetzt sagt der Paulus plötzlich, dass ihr noch mehr kriegt. Das ist Johannes 1,16. Wir haben aus seiner Gnade genommen. Aus seiner Fülle. Gnade um Gnade. Das heißt, ich brauche dauernd diese Gnade. Ich brauche dauernd die Bedürftigkeit, dass ich zu meinem Jesus komme. Das ist ein Dauerzustand. Das heißt, das ist ein Lebensstil. Ich muss mir angewöhnen, dauernd beim Herrn zu sein, dauernd zu empfangen, dauernd zu nehmen, dauernd dankbar zu sein. Das ist ein Kreislauf. Das ist kein statischer Moment, wo man einmal bekommt, dann ist es erledigt. Sondern es ist ein dauernder Kreislauf. Das ist Leben. Das ist lebendig. Da passiert etwas. Er sagt zu Korinther, er braucht schon wieder. Und jetzt ist das ja nicht schlimm, weil Gott ja gern gibt. Weil die Fülle Jesu Christi da ist, weil die Herrlichkeit da ist. Ich kann nehmen, so viel ich will aus dieser Gnade, wenn ich komme. 2. Korinther 12, 9, Paulus. Sagt Gott zu ihm, und man vermutet, es ist nicht bewiesen, aber man vermutet, weil er auch sagt, die Galater hätten die Augen ausgerissen und ihm gegeben. Man vermutet, dass dieser Engel der Finsternis, der ihn schlägt, dass dieser Pfahl im Fleisch, dass es eine Augenkrankheit war. Und zwar sagt hier, und zu mir hat er gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Und da steht nicht das Wort für Fülle, sondern steht das Wort für ausgereift. Das heißt, es kommt zur Reife, zur vollständigen Reife. Darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um des Christus willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Das ist der entscheidende Punkt. Wenn ich schwach bin, dann wird die Kraft Gottes. Einmal sagt Paulus, dass die Kraft Gottes bei mir wohne. Da steht im Griechischen das Wort für Zelte, das gleiche Wort für die Stiftshütte. Das heißt, dass die Herrlichkeit der Wolke und Feuersäule da ist, durch meine Schwäche. Wisst ihr, wenn du das begreifst als Gläubiger, dann muss ich sagen, dann muss ich ja nur dafür sorgen, dass mein Herz Buße tut, dass ich in der richtigen Herzensstellung bin, dann ist die Fülle da. Da brauche ich keine große Leistung vollbringen, sondern muss nur gucken, dass mein Herz in der richtigen Haltung ist, dann funktioniert. Ist hochinteressant. Und da stirbt Religion. Gehen wir zur Praxis. Wie soll das praxismäßig aussehen? Hebräer 4, 6. Eigentlich ist es 7, aber ich lese ab 6. nun noch vorbehalten bleibt, dass etliche in sie nämlich in die Ruhe eingehen sollen, die welche zuerst die Heilsbotschaft verkündigt worden ist, die aber wegen ihres Unglaubens nicht eingegangen sind. So bestimmt er wiederum einen Tag, ein Heute, in dem er nach so langer Zeit durch David sagt, wie gesagt worden ist. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Wenn man jetzt das ganze Kapitel von Anfang an liest, da sieht man, es geht letztendlich darum, um das Eingehen in die Ruhe Gottes. Und es geht darum, um Vers 3, dass die Werke seit Grundlegung der Welt fertig oder beendigt waren. Das heißt, dass man die Gnade wirklich annimmt. Jetzt sagt er, manche Menschen können in diese Ruhe eingehen, die die Gnade bringt, und manche können nicht eingehen. Und darum ist es umso wichtiger, dass sie die Stimme Gottes hören. Wenn nämlich Gott sagt, heute, wenn du seine Stimme hörst, dann fordert Gott Buße. Dann will er, dass du dein Denken änderst und dass du endlich diese Gnade annimmst und diese Werke aufgibst. Und diesen Unglauben aufgibst und in kindlichem Glauben kommst. Und dann kommt es zum Durchbruch. So beginnt die Praxis. Und die Praxis ist geschehen durch Hebräer 10, 19, durch Jesu Blut, als der Jesus sein Blut ins himmlische Heiligtum getragen hat. Das heißt, es ist alles fertig. Das Blut ist im Heiligtum, damit ist alles bezahlt, damit hast du ein Anrecht auf die Gnade. Das Einzige, was du tun musst, ist Buße. Jetzt sage ich es mal hart. Man braucht kein Seelsorger zu sein, um zu wissen, wie viele Gläubige laufen rum in der Gemeinde Jesu Christi, nicht bei uns, sondern überall, wo ich hinkomme, in den Gemeinden, wie viele Gläubige laufen rum. Die sind innerlich aufgewühlt wie ein Bienenstock. Die Herzen sind nicht zur Ruhe gekommen. Sie haben keine Ruhe gefunden in Jesu Blut und Wunden. Sie haben die Gnade Gottes in der Tiefe nicht erlebt. Sie sind dauernd dran, dauernd ist Unzufriedenheit, dauernd ist Aktivität, dauernd ist ein Sucher. Es gab keine Ruhe. Und hier, falls Paulus war, Hebräerbrief, sagt er, und doch hat Gott bestimmt, dass ihr in die Ruhe eingehen sollt. Dass ihr die Gnade so empfangen sollt, dass ihr zur Ruhe kommt. Dass die Werke weg sind, aber hat mit Buße zu tun. Wenn das nicht der Fall ist und Gott redet zu dir, dann tu Buße. Also das ist der Grundtenor von der Praxis. Und es ist so wichtig, dass nicht nur unsere Offenbarung mit dem aufhört, sondern wenn ihr die ganzen Briefe euch anguckt, ich nehme mal bloß jetzt den Römerbrief, da ist nicht einmal klassisch, 1 Vers 7, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Dass der Paulus seine Briefe beginnt und vielfach beendet mit diesem Wunsch. Und es ist interessant, am Anfang wünscht er Friede und Gnade und am Schluss wünscht er in der Regel bloß nur Gnade. Das heißt, auch der ganze Friede Gottes ist schon mal entscheidend, weil ich durch Jesu Blut zum Friede Gottes eingehe. Aber auch wenn ich zum Friede Gottes eingegangen bin, Vergebung der Sünde haben, Gottes Kind bin, brauche ich Gnade um Gnade. Die Bibel sagt nicht, du brauchst Friede um Friede. Der Friede Gottes ist ein Normalzustand. Wenn jemand gewaschen ist in Jesu Blut und in Ordnung ist mit Gott, dann ist der Friede Gottes da. Aber jetzt braucht er trotzdem, und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, auch wenn er bekehrt ist, wenn er in keiner Sünde lebt, wenn er mit Gott in Ordnung ist, braucht er trotzdem Gnade um Gnade. Ich brauche auch Gnade, wenn es nicht um Sünde geht. Ich brauche auch Gnade, wenn ich gar nichts merke. Ich brauche auch Gnade, wenn ich ganz in Ruhe lebe. Gnade ist ein Dauerzustand, den ich brauche. Und das ist dieses Herz, das dann vollständig immer in der Ruhe ist, egal was um mich herum passiert. Und das siehst du, wenn die Krise kommt. Ich sehe mir immer, wie ich gerade drauf bin. Könnt meine Frau fragen, die weiß immer, wie ich drauf bin. Wenn die Krise, wenn die kommt, dann muss die sofort, wie ich reagiere. Sie hat da wo mein Zahn war, hat sie zu mir gesagt, da habe ich im Liebsten, habe ich am besten nichts mehr gesagt. Ich habe gewusst, was dann kommt. Das ist klar. Wisst ihr, wenn Gnade da ist, dann kannst du alles ertragen. Wenn Gnade da ist, dann bist du bereit, alles zu empfangen. Wenn Gnade da ist, dann bist du nicht erschütterbar. Fällst du ins Fleisch, bist du sofort wieder erschütterbar. Aber das Ziel Gottes ist Gnade. Wirklich Gnade. Dass du Ruhe hast. Wirklich Ruhe. Gibt es was Größeres, wie Ruhe im Herzen zu haben? Nichts kann dich erschüttern. Du bist völlig ruhig in Christus. Das ist doch herrlich. Und das ist das Werk der Gnade. Das muss uns klar sein. Ihr könnt jetzt sehen, es gibt Stelle, Altes Testament, Evangelium, wo um die Gnade gebittet wird. Aber nach der Wiedergeburt wird nicht gebittet, sondern mit der richtigen Herzensstellung wird empfangen. Das ist der Unterschied. Es gibt Dinge, wo man um Gnade bittet. Aber im Neuen Testament, nach der Wiedergeburt, nachdem der Heilige Geist ausgegossen wurde, nachdem wir in einem Geist zu einem Leib getauft sind, nachdem die Gnadezeit begonnen hat, der Leib Jesu Christi existiert, letztendlich ist Johannes 1,16 Realität. Ich nehme Gnade um Gnade durch, so wie es in Hebräer 3, sagen wir vor 1 bis 7 steht, durch die richtige Herzenshaltung, durch die richtige bußfertige Herzenshaltung, nehme ich Gnade um Gnade. Und Apostelgeschichte 13, 43, ganz wichtig, sagt letztendlich, ich soll darin bleiben, verharren. Und hier haben wir jetzt wieder entscheidende Stelle. Das heißt es, die zu ihnen redeten und sie ermahnten, bei der Gnade Gottes zu bleiben. Das heißt, man kann bei der Gnade Gottes bleiben oder man kann weglaufen. Die Gnade Gottes ist immer da, das ist immer wichtig. Drum, wenn jemand die Gnade Gottes nicht hat, dann sagt die Bibel nicht, Gott hat dir die Gnade entzogen, sondern die Bibel sagt, sie haben die Gnade Gottes versäumt. Weißt du, was heißt? Sie haben sie versäumt. Das heißt, es ist jemand weggegangen. Es hat sie jemand versäumt, der wollte es nicht. Ihm war die Gnade nicht wichtig, er ist weggegangen, er ging seine eigene Wege und dann versäumt er die Gnade. Aber es ist nicht so, dass Gott sie ihm entzogen hätte. Die Gnade ist als Realität, das ist, denke ich, ein wichtiger Punkt, ist vorhanden. Und darum müssen wir bei der Gnade bleiben oder verharren. Wir müssen einfach hier bleiben, da passiert nichts. Dabei bleiben. In der Gnade leben. 2. Petrus 3, Vers 18. Wachset dagegen in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus, des Retters. Ihm sei die Ehre. Das heißt, er sagt hier praktisch, ich soll wachsen in der Gnade und der Erkenntnis. Also, soll ich mal ehrlich sein? Ich packe mir die eigene Nasenspitze. Wenn du mit den Gläubigen redest und du hörst auch die Verkündigung, dann kommt ganz oft, du brauchst Vollerkenntnis, du musst erkennen, auf was es ankommt, du musst das Wesentliche erkennen, du musst in die Tiefe, das ist alles richtig. Aber es wird oft versäumt, darauf hinzuweisen, parallel dazu musst du immer in der Gnade wachsen, das ist der Normalzustand. Du musst in der Erkenntnis wachsen, aber in der Gnade trotzdem. Du brauchst Frieden mit Gott, aber die Gnade muss trotzdem da sein. Du musst in Ordnung sein mit Gott und Menschen, aber die Gnade muss trotzdem da sein. Du darfst die Versammlung nicht verlassen, das Hinaufversammelst der Gläubige, die Einheit des Glaubens, wo man den Herrn anbetet, aber trotzdem musst du die Gnade haben. Das heißt, die Gnade ist das absolute Element, wo eine Gemeinde lebt oder nicht lebt. Und das sagt hier, da musst du drin wachsen, zunehmen. Das ist ein entscheidender Punkt, da kann man drin zunehmen. Man kann lernen, immer mehr in dieser Gnade, sagen wir, vorwärts zu gehen, drin zu bleiben, letztendlich zu wachsen, erwachsen zu werden. Kolosser 1,6. Ihr versteht, das ist so ein allumfassendes Thema, das kann man nicht abhandeln. Ich möchte es drum auch nur einmal durchreißen. Wenn jemand sagt, das ist mir zu viel, das schlaucht mich, muss auch hoffentlich, weil das ist ja wichtig. Ich muss ja merken, dass da so viel ist, dass ich das am Abend nicht ein bisschen anhören kann und sage, jetzt war es wieder schön und geheim, sondern dass ich hingehen muss und sagen muss, wo ist die Gnade? Dass ich rein muss ins Wort und sage, jetzt müssen die Ströme der Gnade kommen. Nicht hier in der Bibelstunde, sondern daheim. In der Stille vor Gott muss es passieren. In der Tiefe. Bibelstunde ist nur ein Anstoß. Aber das Entscheidende passiert daheim. Vor Gott. 1,6. Das zu euch gekommen ist, nämlich das Wort der Wahrheit, und wie bei euch in der ganzen Welt ist und Frucht bringt, so wie auch in euch, von dem Tag an, da ihr die Gnade Gottes gehört und in Wahrheit erkannt habt. Sobald man das erkennt, ist auch die Wirkung des Wortes Gottes da, mit der wirklichen Herzensstellung, die Buße getan hat und die Gnade begreift, wirkt auch das Wort. Das ist ein entscheidender Punkt. Zu mir kommen Gläubige und sagen, ich lese schon ein Jahr die Bibel, es wirkt nicht mehr. Kenne ich auch. Ja, nicht, aber ich kenne Phasen, wo es nicht wirkt. Da muss ich mich fragen, ob Gott mich jetzt ein bisschen erzieht, weil ich es einfach nötig habe, oder ob ich schon dabei bin, die Gnade zu versäumen. Gibt's auch. Hier wenn wir uns das in Ruhe ansehen, dann kommen wir zu Epheser 4,7. Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade gegeben, nach dem Maß der Gabe des Christus. Das heißt, als ich die Gabe des Heiligen Geistes empfing, als der Herr Jesus durch den Heiligen Geist in mein Herz einzog, als der Geist der Sohnschaft kam, als die Wiedergeburt letztendlich passiert ist, hat Gott mir ein Maß der Gnade gesetzt. Eine Fülle für mich persönlich. Und er sagt, das hast du bekommen. Und zwar jeder Einzelne anders. Aber es ist entscheidend, dass ich mein persönliches Maß des Glaubens, mein persönliches Maß der Gnade auslebe, bis in letzte Faser meines Lebens hinein. Es muss ausgelebt werden. Ich habe ein persönliches Maß und persönliche Fülle von Gnade, die Gott mir letztendlich geben wird. Und jetzt im Römer 5 zeigt er, wie der Triumph über Sünde passiert. 5 Vers 17. Durch diese Gnade. Wie wir hier auch die Sünde bewältigen können. Denn wenn infolge der Übertretung des einen der Tod zur Herrschaft kam durch den einen, also durch Adams Sündenfall, ist diese Schrecklichkeit der Sünde in meinem Herz drin. Wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade, also Paulus sagt nicht, der die Gnade empfängt, sondern sagt ausdrücklich, die Gnade ist in sich selber ein Überfluss. Es ist überfließend da. Und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen. Also bei der Wiedergeburt kommt es, die Fülle der Gnade. Im Leben herrschend durch den einen Jesus Christus. Das heißt, wenn die Fülle der Gnade da ist, dann kann ich auch Sieg haben über die Sünde. Dann kann ich im Geist leben und nicht mehr im Fleisch. Das ist das Thema vom Römerbrief. Aber dann ist die Möglichkeit des völligen Sieges da. Durch Gnade. Und er sagt, es ist so im Überfluss da, dass du im Prinzip siegen musst. Ich lese dazu Vers 20. Wo aber das Maß der Sünde voll geworden ist, wo ich verzweifle, wie der Paulus in Römer 7, 18, da ist die Gnade überströmend geworden. Das heißt, wenn ich ja wirklich das Problem habe und ich komme zu Gott mit diesem reellen Problem, eine Bindung, etwas, wo ich dem Teufel in die Falle gelaufen bin, und ich komme mit dieser Not und komme und empfange Gnade, dann bricht es, dann ist die Gnade so überfließend, dass mein Problem weggewischt wird. Das ist Fakt, das ist Tatsache. Es wird weggeschlagen, es wird weggeschoben. Und das ist das, was der Paulus sagt, was entscheidend ist. Und das ist das, was der Johannes sagt. Das brauche ich für die Endzeit. Diese Gnade. So eine Haltung, dann gehe ich durch. Darum steht es am Schluss vor der Offenbarung, steht nicht umsonst. Wenn man sich jetzt das in Ruhe anguckt, dieser Triumph über die Sünde, Epheser 1, Vers 6, da geht der Paulus noch weiter. Ich weiß nicht, ist euch schon mal aufgefallen, wie die Gläubigen in der Regel die Gnade immer auf eine Ebene runterziehen, auf umsonst. Ist mir schon aufgefallen. Wenn die Gläubigen über Gnade redet, meinen sie immer bloß umsonst. Das ist aber zu wenig. Umsonst ist ein Teil des Ganzen. Die Gnade hat viel, viel mehr. Und Paulus sagt in Epheser 1, und ich denke, hier kommen wir jetzt zu etwas, was so das Wesen des wahren Gläubigen betrifft. Und zwar, zum Lobe der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünde nach dem Reichtum seiner Gnade. Das heißt, immer wenn ich die Erlösung sehe, eigentlich am Sonntagmorgen, wenn ich den Kelch sehe und an das Blut gedenke, wenn ich das Brot sehe und ich gedenke an den gebrochenen Leib, dann muss es klar sein, dann muss automatisch ausgelöst werden und dieses Opfer bringt die Fülle der Gnade. Und jetzt sagt er hier, und das ist der Grund für den Dank. Wenn heute der Gläubiger sagt, ja, für was soll ich denn danken, mir geht's bloß schlecht, dann muss man ihm sagen, Gnade. Ich habe mal einen Prediger gehört, hat mir sehr gut gefallen, er war ein bisschen frech. Aber mir hat es gefallen, er hat wenig Rücksicht auf die Leute ihre Meinung genommen. Und er hat manchmal am Rand des Erlaubten gepredigt. Er hat einmal gepredigt, da war ich ein junger Gläubiger und ich habe relativ wenig Verstände gehabt, aber das habe ich begriffen. Er hat gesagt, Geschwister, wenn ich einst in den Himmel komme, dann kann ich euch etwas versichern. Ich kenne mich inzwischen, war schon 30 Jahre Gläubiger oder so. Wenn ich in den Himmel komme, dann wird das Erste sein, was ich tun werde. Ich werde rufen, Gnade, dass ich hier bin. Da sagt er, dann wird wahrscheinlich ein Engel zu mir kommen und sagen, sei still, das weiß hier jeder. Das ist eine große Wahrheit. Das hat mich tief beeindruckt als junger Gläubiger. Ich habe sagen müssen, ja, es ist ein tiefes Verständnis nötig, um die Gnade zu begreifen. Aber es wird die Gnade Gottes sein, die mich bis heute durchgebracht hat. Es wird die Gnade Gottes sein, die mich bis zum Schluss durchbringt. Und es wird die Gnade Gottes sein, die mich in den Himmel bringt. Und sie ist in Fülle da. In unendlicher Fülle. Und sie löst meine Probleme perfekt durch das vollkommene Opfer. Der Jesus hat alles getan und die Gnade ist da. Es ist alles bereit, nur ich muss kommen. Wisst ihr, und jetzt kommt das Drama des Versäumens. Ich darf nicht versäumen. Jesaja 26,10, einmal ein Beispiel aus dem Alten Testament. Wird der Gottlose begnadigt, so lernt er nicht Gerechtigkeit. Das ist eine Aussage. Wird der Gottlose begnadigt, lernt er nicht Gerechtigkeit. Das heißt, Gott verbindet sich mit der Gnade nie mit Gottlosigkeit. Sondern Gott will immer, dass man die Gottlosigkeit, dass man die Sünde, dass man das Bösartige aufgibt und dass man Buße tut. Dann kann er Gnade geben. Das ist hier der entscheidende Punkt. Buße ist der Schlüssel. Das heißt, Gott gibt die Gnade nicht, wenn Unbußfertigkeit da ist. So müsst ihr auch Römer 9 sehen. Gott begnadigt, wen er will und verstockt, wen er will. Wenn ein Mensch da ist, der drittes, viertes, fünfte Mal Nein gesagt hat, der kriegt Probleme. Es geht immer schwerer. Ich glaube, alle, die sich im Alter bekehrt haben, wissen, wie schwer es ist, sich im Alter zu bekehren. Ich habe mich mit 22 bekehrt, aber es war schwer genug. Wenn ich manchmal die Jungen sehe, die sagen, wir haben mich mit 15 bekehrt oder mit 14 und sage dann, wir haben was versäumt, ich sage, seid froh, dass es so früh war. Was habt ihr für eine Gnade, dass das so früh war, dass er so früh zum Glauben kam. Je später ihr zum Glauben kommt, je schwieriger wird es. Wenn ich dann immer wirklich hinsitze, überlegt, was du versäumt hast. Moody hat erzählt, er war da und hat mit dem Mann gerungen, bis er die Gnade fassen konnte. Er hat sich klar bekehrt. Bis nachts um zwei war das zusammen. Der Moody war ja bekannt dafür, dass er nicht ins Bett ging. Und kurz drauf hat es wieder geklopft bei Moody. Er war noch in der Hof. Der Mann kam und Moody ist schon blass geworden. Er hat gesagt, was ist? Hast du Heilsgewissheit verloren? Hast du wieder Zweifel? Und dann sagt er, nein. Er sagt, was ist? Du siehst total traurig aus. Sagt er, ja. Sagt er, jetzt habe ich Gnade begriffen. Jetzt habe ich die Erlösung begriffen. Der war Ende 60, Anfang 70 und sagt, Mensch, was habe ich versäumt in meinem Leben? Also ich glaube, war Mitte 60, auf jeden Fall. Ihm war bewusst, dass er den Großteil seines Lebens verschenkt hat. Wisst ihr, und darum ist es wichtig. Gnade ist etwas so Kostbares. Wir müssen es ausleben. Buße ist der Schlüssel. Apostelgeschichte 20, 32. Und nun, Brüder, übergebe ich euch Gott in dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, euch aufzuerbauen und ein Erbteil zu geben unter allen Geheiligten. Das Wort seiner Gnade, hier steht Logos, da ist in der Regel mit gemeint das geschriebene Wort. Das heißt, hier haben wir die Bibel, die Gnade Gottes darstellt. Und jetzt sagt er, dieses Wort allein hat in sich, wenn der Heilige Geist es auch lebendig macht, Kraft, euch aufzuerbauen und dass ihr das ganze Erbteil bekommt. Das heißt, wir müssen lernen, die Gnade in der Bibel zu sehen. Wisst ihr, wie wir das machen können? Wir haben ein neues Jahr. Im neuen Jahr kann man ja ein bisschen mehr tun wie im Alten. Man kann zum Beispiel jetzt hingehen, neben seiner normalen Bibel lesen, kann sich die alte Schlachter Neue Testamente, die liegen drum oben. Ist es verboten, wenn ich sage, es darf jeder so schnell. Ja. Also wer einfach Bedürfnis hat, das zu tun, was ich sage, soll die Neue Testamente umsonst mitnehmen. Er soll sie einfach nehmen und soll hingehen und soll das Neue Testament neben seiner Bibel lesen, einmal durchlesen und praktisch pro Tag ein Kapitel und soll nur anzeichnen, was Gnade bedeutet. Und wenn er fertig ist, wenn er es durch hat, das sind 260 Kapitel. Also er braucht fast ein Jahr dazu. Nicht ganz, aber es geht ein Jahr halb ins Land. dann soll er hingehen und soll von vorne wieder beginnen und soll dann in aller Ruhe die Stelle nochmals lesen, die er unterstrichen hat. Die garantiert, dann wird ihm Kronleuchter aufgehen, was Gnade bedeutet. Dann wirst du sehen, dass Gnade nichts mit Werke zu tun hat und nichts mit dem, was ich Gott bringe, sondern ein freies Empfangen ist, beim Herz des Buße getan hat, möchte ich betonen. Keine Gesetzlosigkeit, es muss Buße da sein. Gut. Apostelgeschichte 18, 27. Hier sehen wir die Praxis der Apostel. Als er aber nach Achaia hinübergehen wollte, ermunterten ihn die Brüder und schrieben an die Jünger, dass sie ihn aufnehmen sollten. Als er dort ankam, war er eine große Hilfe für die, welche durch die Gnade gläubig geworden waren. Das heißt, die Stelle kann man auch so übersetzen, war er durch die Gnade denen eine große Hilfe, die gläubig geworden waren. Kann man auch übersetzen. Beides. Das heißt, die Gnade ist das Grundelement, wo alle Gemeindearbeit läuft, wo ich zum Glauben komme, wo ich die Fülle habe, wo ich Friede habe. Wisst ihr, was das heißt? Wenn ich Gnade habe in der Fülle und die Gnade begreife, dann habe ich mit niemandem mehr Streit in der Gemeinde. Dann ärgert mich auch niemand mehr. Dann bin ich auch mit niemandem neidisch. Da ist nichts mehr da. Da ist alles im Frieden. Da ist ein Herz, das ein Frieden hat wie ein Wasserstrom. So ruht dein Herz, wenn die Gnade da ist. Und das ist das, was letztendlich Paulus will. Apostelgeschichte 20, 24, Verkündigung. Er sagt hier, den ich von dem Herrn empfangen habe, nämlich das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Das Evangelium ist das Evangelium der Gnade. Wenn ich die Gnade nicht begreife, habe ich vom Evangelium nichts begriffen. Ich muss vom Alten das Gesetz begreifen und vom Neuen die Gnade habe ich alles begriffen. Dann ist alles da. Aber trotz dieser Herrlichkeit, wenn das da ist, dann ist die Shechina da, ist die Wolke- und Feuersäule da. Dann ist die Herrlichkeit Gottes auf deinem Leben, in deinem Herzen. Dann ist sie in unserer Gemeinde. Je mehr da sind, die das haben, je mehr ist die Herrlichkeit da. Aber die Bibel verhält nicht, dass es auch eine Gefahr gibt. Galater 2, 21. Ich verwerfe die Gnade Gottes nicht. Man kann also die Gnade Gottes nicht nur versäumen, sondern man kann sie auch verwerfen. Galater 5, 4. Ihr seid losgetrennt von Christus, wenn ihr durchs Gesetz gerecht werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Wir aber erwarten im Geist aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Er sagt hier, gefährlich auch vom Abfall her wird's für einen Gläubiger, wenn er nicht mehr auf die Gnade vertraut, wenn er kein Sünder mehr ist, der der Gnade bedürftig ist, wenn er kein Schwacher ist, der die Gnade braucht, sondern wenn er plötzlich ins Gesetz wechselt, wenn er plötzlich beginnt, wieder Werke zu tun. Er sagt die Bibel, dann wird's gefährlich bis zum Abfall hin. Und dann kommen wir an den Punkt, wo der Gläubige sich selber gefährdet. Und da müssen wir die Finger weglassen. Das ist der Punkt, wo man letztendlich die Gnade, letztendlich, ich sag's einmal, kaputt machen kann. 2. Korinther 6, 1. Aber als Mitarbeiter ermahnen wir, da steht wieder das Wort für seelsorgerlich ermahnen, wir euch die Gnade Gottes nicht vergeblich zu empfangen. Also vergeblich empfangen heißt versäumen, ich habe die Gnade Gottes und es kommt zu keiner Wirkung. Das heißt, die Gefahr, die haben wir. Und ich denke, das Amen möchte ich nur noch zum Schluss sagen, das bedeutet ganz einfach, so sei es. Das ist der Titel Jesu und gleichzeitig die Bekräftigung. Das heißt, wenn wir jetzt hier in die Offenbarung reingehen und das uns nochmal in Ruhe angucken, dann muss ich sagen, in der Endzeit wird es noch wichtiger sein, angesichts dieser Endzeit-Turbulenzen, angesichts dieses Zeitgeistes, der uns immer mehr bedrängt, angesichts dieser Dämonie, die über diese westliche Welt hereinbringt, dieser Okkultwelle, alles dieses Teuflischen, dass ich immer mehr lerne, zwei Dinge zu haben. Friede und Gnade, so wie der Paulus beginnt. Friede heißt Friede mit Gott, ein dauerndes Herz, das gereinigt ist durch Jesu Blut, keine bewusste Sünde, dass ich gereinigt werde, bußfertiges Herz habe und dann Gnade um Gnade nehme. Wisst ihr, wie die Gnade wirkt? Das ist das, was ich vorher erzählen wollte.
Ich war vor kurzem mit jemandem zusammen, der an und für sich geistlich mit mir manchmal die Klinge kreuzt. Also ich habe da eher gedacht, nicht, dass da was kommt. Aber das ist was ganz Seltsames passiert. Ich war innerlich auf Krieg, also was auf Krieg, auf Kampf, auf Auseinandersetzung aus. Und plötzlich, so wo ich überhaupt nichts gedacht habe, kommt Gnade. Plötzlich sagt der Bruder etwas, und es war wie in Apostelgeschichte 2,38. Ich habe gegen, jetzt müssen wir die rechte Lehre auf der Leuchterstelle der richtigen Sache auf helfen und sei vorsichtig und weise und politisch, in Anführungszeichen, geistlich, sei vorsichtig. In Wirklichkeit, solange ich dann so meine innere Herzenshaltung sortiert habe, ging Gott ganz einfach hin und gab mir, ich sage mal, elender Mensch, Gnade, indem der Bruder plötzlich ein paar Sachen gesagt hat, die mir durch das Herz gingen wie ein zweischneidiges Schwert. Da bin ich dann in mich gegangen, habe mir überlegt, habe gesagt, ja, das war, was du braucht hast. Du hast einen Dämpfer gebraucht. Jetzt hast du halt einen Dämpfer von jemandem gekriegt, wo du ihn freiwillig nie akzeptiert hättest. Jetzt hat halt Gott jemanden genommen, wo du, weil du gar nicht mitgerechnet hast, dass der Dämpfer kam, hast ihn gekriegt. Wäre es ein anderer gewesen, ich habe Brüder, wo ich immer weiß, dass ein Dämpfer kommt, da wäre kein Schlag durchgegangen, da wäre der Panzer gesessen. Aber da war ich entspannt. Ich war ohne Waffenrüstung. Ich habe nicht aufpasst. Und Gott hat es gewusst. Man gibt, also das war jetzt eine falsche Waffenrüstung, dass man es richtig versteht. Ich habe mich nicht abgeschirmt. Und Gott gibt Gnade und das Schwert geht durch das Herz. Das heißt, wenn ich wirklich bereit bin, die Gnade Gottes zu empfangen, dann werde ich sie empfangen, nehmen auch zu Zeitpunkten, wo du nicht einmal dran denkst. Da kann es passieren, dass ein Kollege dich rügt. Eine Kollegin hat einmal zu mir gesagt, Herr Kaufmann, jetzt sind Sie wieder ein netter Kollege. Hello, freust dich doch. Hab grinst. Aber dann kam der zweite Satz, dann habe ich nicht begrinst. Dann sagt, wisst ihr, früher, da wo sie zum Glauben gekommen sind, da sind sie ja verrückt gesagt bis am Rand des Wahnsinns. So was, wie sie ja waren. Aber jetzt kann man ja was mit ihnen haben. Ich bin dann weggelaufen und gesagt, was heißt das? Ich wäre am liebsten zu ihr hin und gesagt, die Ohrfeige saß. Sie haben mir kein Kompliment gemacht, sie haben mir links und rechts eine reingehauen. Sie haben mir zu Deutsch gesagt, jetzt bist du schlau, jetzt hast du dich angepasst. Wisst ihr, so kann Gnade wirken. Das heißt, Gott ist souverän. Er kann die Gnade auslösen und geben, wie er will, auch der Ungläubige. Er kann dir alles in deinem Leben in den Weg stellen und du kannst mit der Gnade konfrontiert werden, wo du es in keiner Weise brauchst. Aber das brauchst du, ein bußfertiges Herz und die Bereitschaft, die Gnade zu empfangen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Das ist das, was Paulus sagt. Er sagt, die sei mit euch. Das heißt, das brauchst du. Wenn du das hast, wirst du die Endzeit überleben. Amen bedeutet der Name Jesu. Und gleichzeitig, so ist es. Das heißt, da ist ein Siegel drauf. Also sagt Paulus, also gut, jetzt habt ihr die ganze Erkenntnis. Jetzt wisst ihr, was bei Offenbarung 11 ist. Ihr wisst von den Donnergerichten. Ihr wisst vom Antichrist. Ihr wisst von der Ebene auf der Erde. Ihr wisst von der Ebene im Himmel. Ihr wisst alles. Ihr wisst diese Prinzipien. Ihr wisst, dass die Reiter dauernd galoppieren. Ihr habt eine gewisse Erkenntnis. Ihr wisst, dass der Schwanz des Drachen der falsche Prophet ist. Das wisst ihr alles. Nützt euch aber nichts. Sondern er sagt, was er braucht, ist Gnade. Jetzt am Schluss, nachdem ihr das alles wisst, ist in Ordnung, dass ihr es wisst. Aber brauchen tut ihr Gnade. Und wenn ihr die habt, dann, Amen, dann ist Siegel Gottes drauf, dann kommen wir ins Ziel. Ich bete zum Schluss. Vater im Himmel, möchte dir danken, dass wir jetzt doch diese Offenbarung, in der du uns deinen Sohn geoffenbart hast, dass wir sie studieren durften und dass wir jetzt auch am Ende sind. Aber lass uns nicht am Ende, sondern am Anfang sein. Am Anfang, wo wir neu die Gnade begreifen und auch begreifen, dass dieser Vers nicht umsonst in der Offenbarung steht. Dass es der Punkt ist, dass wir lernen müssen, als elende, bedürftige Menschen Gnade um Gnade aus der Fülle Jesu zu empfangen. Herr Jesus, wir danken dir, dass du der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens bist. Und jetzt lass dieses ganze Wissen letztendlich dazu dienen, dass unsere Herzen beginnen, sich zu dir zu erheben. Bereit sind, die Gnade zu empfangen, aus deiner Fülle zu nehmen und zu empfangen, wie du es uns gibst, auf dass wir etwas sind zum Lobpreis deiner Herrlichkeit, dass wir fruchtbare Gläubige sind, dass wir wachsen, dass wir herannahen zu dir, dass wir immer mehr dem Haupt entgegenwachsen, dass du mit uns zum Ziele kommst, dass wir durch diese Endzeit durchgehen und ins Ziele kommen, dass deine Gnade zum Triumph wird. Ich möchte einfach bitten, dass du uns hilfst, dass du jedes Herz letztendlich erleuchtest durch den Heiligen Geist, dass wir begreifen, was Gnade ist. Und dass wir dann beginnen, das Gesetz Ruhe zu lassen, uns dir hinzuwenden und zu nehmen aus deiner Fülle, bis wir erfüllt werden zur ganzen Fülle Gottes. Danke dir auch für das persönliche Maß des Glaubens und der Gnade, das du jedem gegeben hast. Und jetzt lass zur Wirksamkeit kommen, dafür danken wir dir. Amen. Amen. Amen.